Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Und genau die habe ich jetzt am Telefon, diesmal weit, weit entfernt. Ciao, Anna.
Hallo.
Ja, bei uns ist es kalt und regnerisch. In Venedig hat es sonnige 24 Grad, habe ich gerade mal nachgeschaut. Naja, aber du bist ja zum Arbeiten dort, denn es sind Filmfestspiele, die 72. um genau zu sein. Die wievielten sind es für dich eigentlich?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, 2007 war mein erstes Jahr. Es müssten also die 9. sein.
Ah ja, hast du auch schon so ein paar miterlebt.
Ich feiere nächstes Jahr Jubiläum dann und erwarte dementsprechend von euch eine goldene Venedig-Nadel.
Wenn du mich einlädst nach Venedig, okay.
Können wir drüber reden.
Venedig ist ja das älteste Filmfestival der Welt. Die Eröffnungsfilme dort haben in den letzten Jahren oft auch ganz gut bei den Oscars abgeschnitten. Dieses Jahr, so konnte man lesen, sollte der Eröffnungsfilm das Festival mit einem Paukenschlag eröffnen. Hat's denn geklappt?
Naja, so ein richtiger Paukenschlag war es nicht wirklich. Ich glaube auch, dass bei den Oscars dieser Film keine Rolle spielen wird. Es ist auch eigentlich komplett konträr des Wetters hier, denn es sind nicht 24 Grad, sondern gefühlt 34 Grad. Und was macht das Festival? Es schickt uns zur Eröffnung auf den höchsten Berg der Welt, nämlich auf den Mount Everest, mit eben dem Film Everest, in dem ein hochkarätig besetzter Cast mehr oder weniger 2 Stunden Zeit hat, um wieder runterzufallen. Der Film basiert nämlich auf dem Buch In Thin Air von John Krakauer und noch einem anderen Buch und einer Expedition auf den Mount Everest Mitte der 90er Jahre, die wirklich schiefgelaufen ist, bei der es über 10 Todesopfer gab. Und ja, mit ein paar fühlen wir eben mit. Wir werden hochgeschickt auf den Berg. Jake Gyllenhaal ist dabei, Jason Clarke ist dabei, Keira Knightley ist am Boden geblieben und muss dann irgendwann um ihren Ehemann trauern. Und eher so unemotional die Story erzählt ist, beziehungsweise das Problem, dass ich zum Beispiel überhaupt kein Mitgefühl für diese Bergsteiger hatte, die ja bewusst sich dem Risiko der Everest-Besteigung ausgesetzt haben, desto spektakulärer sind eigentlich fast schon die Bilder. Der Film ist in 3D und es gibt wirklich spektakuläre Kamerafahrten und Helikopterflüge. Da in den Momenten ist der Film dann doch wieder packend, aber ansonsten ist es eigentlich so ein bisschen wie Mad Max. Die brauchen eine Stunde hoch auf den Berg und die brauchen wieder eine Stunde runter auf den Berg und unten kommen halt nicht alle an.
Okay, also setzen wir das mit dem Paukenschlag mal in Klammern. Der künstlerische Leiter des Festivals hat ja gesagt, man wolle sich nicht auf Lorbeeren ausruhen. Er meinte damit, hohe Stardichte ja, aber auch jungen Regisseuren eine Chance geben, innovative Filme zeigen und einen Blick auf das Kino von morgen. Klappt das denn?
Naja, es ist Tag 1, da kann man das noch nicht wirklich sagen. Wir sind hier natürlich auch immer so ein bisschen an Sperrfristen gebunden. Wir dürfen über Filme eigentlich noch nicht reden, außer über den Eröffnungsfilm, der ja gestern Abend schon große Premiere hatte. Und das ist immer so ein bisschen mein Problem. Das ist jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau, eben weil die Stardichte in diesem Jahr dann doch relativ hoch ist, komme ich eigentlich gar nicht so sehr dazu, Filme zu gucken, weil ich irgendwie das große Vergnügen habe, mit Jake Gyllenhaal oder Dakota Johnson dann Kaffee trinken müssen.
Ja, blöd gelaufen.
Ja, ärgerlich.
So, dann kommen wir mal zu den Sachen, die schon im Kino sind, seit dieser Woche zumindest. Was aus der Schublade Action? Der vierte Teil der Transporter-Reihe, Transporter Refueled. Was meinst du, hat das Auftanken funktioniert?
Ja, nicht so richtig. Das Auftanken war hier eher so ein bisschen ja eine kleine Not, aus der Not geboren. Jason Statham, der in den ersten 3 Teilen der Transporter war, der hatte irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Und hier wurde jetzt eigentlich bei dem gleichen Konzept einfach nur der Hauptdarsteller ausgewechselt. Statt Jason Statham ist es der Newcomer Ed Skrein, der auch schon, so habe ich mir von Game of Thrones-Fans sagen lassen, in Game of Thrones 2 Folgen mit dabei war und ist da auch ausgestiegen, um eben Transporter drehen zu können. Das war jetzt, glaube ich, nicht so die richtige Entscheidung, denn es ist fast wie in jedem Actionfilm, du hast einen gut aussehenden Typen, der es allein mit einer ganzen Armada aus Gangstern aufnehmen kann. Ein Geschäftsmodell, dass er einfach Sachen durch die Gegend fährt, nie nachfragt und nie zu spät kommt und es läuft natürlich irgendwas schief. Er hat dann hier irgendwann 3 bzw. 4 Blondinen, für die er irgendwas irgendwo hinbringen soll. Das ist so ein bisschen Alarm für Cobra 11 an der Côte d'Azur. Unglaublich stylisch gemacht. Es gibt so ein paar Szenen, also absolute Schleichwerbung für Audi, denn er fährt eben diesen. Und das Auto hat natürlich nie Kratzer, sein Gesicht dann irgendwann schon. Es ist so ein Film, es klingt, wenn man erzählt, worum es geht, absurder als es eigentlich ist. Es ist eigentlich so der klassische Fall von Hirn abgeben, reingehen und sich so ein bisschen berieseln lassen. Und schon so kompletter Sinnlos-Action ist die eigentlich irgendwie noch mit so ein bisschen fehlender Selbstironie gewesen, dass ich mich ganz gut amüsiert habe.
Beim nächsten Film bleibt's krachig, aber wir werden ein bisschen älter. Meryl Streep ist jetzt Mitte 60 und spielt eine Rocksängerin und Mutter mit Schuldgefühlen. Ricky, wie Familie so ist der Titel. Vielleicht, so viel kann man sagen, nicht der allercoolste Titel, oder?
Es ist auch nicht der allercoolste Film. Es ist für mich einer der schlimmsten Filme des Jahres. Ich mache das ungefähr wirklich gefühlt hochgerechnet aufs Jahr verteilt 3 oder 4 Mal, dass ich einen Film so schlimm finde, dass ich vorher rausgehen muss. Ricky, wie Familie so ist, ist einer dieser Filme. Es hat auch gar nichts damit zu tun, dass Meryl Streep die ganze Zeit meint, singen zu müssen. Und das ist eigentlich eher das Problem, dass bei diesem Film alles schiefgelaufen ist, was hätte schieflaufen können, obwohl eigentlich vorher alle Vorzeichen auf Erfolg war. Jonathan Demme, der Regisseur von Das Schweigen der Lämmer und Philadelphia, der hat Regie geführt. Das Drehbuch ist von Diablo Cody. Die hat diesen ganz wunderbaren Film Juno geschrieben. Ist dafür mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Jonathan Demme hat auch einen. Meryl Streep ist eine Schauspielgöttin. Die hat auch einen Oscar zu Hause. Und jetzt auf der Leinwand funktioniert nichts. Die Figur von Meryl Streep funktioniert nicht. Das Drehbuch hat überhaupt kein Tempo. Diese Gesangseinlagen ist so ein bisschen Mama Mia auf Rock'n'Roll. Meryl Streep, ja, ist einfach nur, der Film ist eigentlich wie so ein Autounfall, bei dem man die ganze Zeit nicht weggucken kann, obwohl man eigentlich weiß, man müsste weiterfahren. Ich habe in dem Fall wirklich die Notbremse gezogen und nach einer Stunde gesagt, das tue ich mir nicht weiter an. Dieser Film ist für mich, wirklich gehörte eigentlich in den Giftschrank.
Das freut mich, dass wir Zeugen eines so argen Verrisses mal geworden sind, dass sogar du aus dem Kino gegangen bist. Schön. Soweit also Anna Wollner, unsere Kinoexpertin. Gerade ist sie in Venedig bei den Filmfestspielen. Anna, dort noch frohes Schaffen und vielen Dank für heute.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.